die USA in den 1880er und 1890er Jahren. Wir befinden uns im sogenannten Gilded Age, der vergoldeten Zeit. Während die Industrialisierung immer weiter vorangetrieben wird, nimmt gleichzeitig die soziale Ungleichheit zu. Einer der größten politischen und gesellschaftlichen Streitpunkte dieser Zeit ist die Diskussion um Zölle. Während der demokratische Präsident Grover Cleveland sinkende Zölle fordert, kämpfen die Republikaner für die Beibehaltung der bisherigen protektionistischen Maßnahmen. Mein Gast für diese Folge ist Fritz Kusch. Fritz ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Sonderforschungsbereich Globale Entwicklungsdynamiken von Sozialpolitik und Doktorand im Bereich Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Bremen. Er schreibt seine Promotion über die populäre Agitation für protektionistische Zollpolitik in den USA im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Wir beschäftigen uns heute damit, welche Rolle protektionistische Organisationen bei der Popularisierung des Themas einnahmen und wie die Diskussion um den Protektionismus geführt wurde. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu Cleo, dem Podcast des Instituts für Geschichtswissenschaft der Uni Bremen. Mein Name ist Jonas Ströer. Moin Fritz, es freut mich, dass du heute hier bist.
Moin Jonas.
Bevor wir tiefer ins Thema eintauchen, kannst du einmal generell erklären, was Protektionismus ist und auch, was das Besondere am amerikanischen Protektionismus war?
Also ganz allgemein, wenn man jetzt Protektionismus definieren müsste, dann man hört es ja schon, da steckt Protektion, also Schutz drin. Damit sind erstmal alle Versuche eines Staates gemeint, inländische Erzeuger gegenüber ausländischen Erzeugern zu bevorteilen. Man könnte auch sagen, die inländischen Erzeuger vor ausländischer Konkurrenz zu schützen, eben Protektion zu schaffen. Dazu gibt es dann verschiedene Mittel, beispielsweise Subventionen oder verschiedene Formen von Handelshemmnissen, wie man das immer so nennt. Im 19. Jahrhundert redet man dann allerdings vor allem, nicht nur, aber vor allem über Einfuhrzölle. Im amerikanischen Kontext wäre der Begriff Tariff. Ich denke, dass man Protektionismus auch breiter denken muss, also das nicht nur als ein rein wirtschaftliches Phänomen oder wirtschaftspolitisches Phänomen betrachten sollte, sondern immer auch klar machen sollte, dass es breitere ideologische Verbindungen gibt. Und beim Protektionismus ist das eigentlich ganz stark der Nationalismus, weil es eben oft um einen nationalen Markt geht, der vor fremden Akteuren geschützt werden soll. Damit wird natürlich auch im übertragenen Sinne die eigene Nation geschützt. Wenn man jetzt fragt, was besonders am amerikanischen Protektionismus ist, dann muss man vielleicht erstmal definieren, was man meint, also was ich jetzt meine, wenn ich vom amerikanischen Protektionismus rede. Für mich ist das die Phase des Hochprotektionismus sozusagen in den USA, in der seit ungefähr der Mitte des 19. Jahrhunderts bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein ziemlich kontinuierlich ein Regime von sehr hohen Zöllen, vor allem auf Industrieprodukte, im Stand ist. Der amerikanische Protektionismus, das würde ich jetzt als Besonderheit vielleicht markieren, ist eben besonders langlebig. Also so lange wie der amerikanische Protektionismus ist eigentlich kein protektionistisches Regime kontinuierlich durchgesetzt worden und eben besonders stark. Das heißt, die Zölle auf manche Fabrikate sind außergewöhnlich hoch und sorgen dafür, dass eigentlich ausländische Produzenten in gewissen Branchen gar keinen Zugang zum amerikanischen Markt haben oder so gut wie keinen Zugang.
Warum war denn das Zollthema in der politischen Diskussion in den USA im späten 19. und im frühen 20. Jahrhundert so bedeutsam?
Da gibt es eben dann eine ganze Reihe von Gründen, die man anführen kann. Der erste wäre sicher, das ist ganz wichtig, das zu unterstreichen, dass Zölle im späten 19. Jahrhundert oder überhaupt im 19. Jahrhundert in den USA nach wie vor die Haupteinnahmequelle der Bundesregierung sind. Das heißt, erst in den 1920er Jahren setzt sich dann langsam die Einkommenssteuer durch. Aber das heißt, vorher wird in der Zollfrage eigentlich auch immer das sozusagen die Budgetquelle der Bundesregierung verhandelt. Und damit ist immer auch die Frage nach den Kompetenzen, nach den Aufgaben, nach den Möglichkeiten der Bundesregierung verknüpft. Das Zweite, und auch darüber haben wir gerade schon, das haben wir auch gerade schon angedeutet, sind natürlich die starken Industrieinteressen, die eben vor allem aus diesen Branchen kommen, die stark geschützt sind. Die haben natürlich ein Interesse daran, dass dieses System fortgeführt wird und tragen es deswegen auch immer wieder in die politische Debatte hinein. Dazu kommt, dass eben, das hatte ich auch schon angedeutet, Protektionismus natürlich teilweise explizit als Einzelthema in der politischen Debatte verhandelt wird, aber eben immer Teil eines breiteren Spektrums von ideologischen und politischen Versatzstücken ist. Gerade schon angedeutet, Protektionismus ist eigentlich fast immer mit Nationalismus verknüpft, im konkreten amerikanischen Fall auch ganz stark mit Exzeptionalismus, also dass es auch um das Selbstbild der Vereinigten Staaten dabei geht oder dass manche Leute von den Vereinigten Staaten haben. Imperialismus spielt auch eine große Rolle im späten 19. Jahrhundert und lässt sich auch auf die eine oder andere Art mit Protektionismus verknüpfen. Und ganz bedeutend für das Gilded Age, aber auch eben für den amerikanischen Protektionismus, ist Anglophobie, also die Ablehnung von Großbritannien oder England, das als großer Gegenspieler gilt, weil Großbritannien die große Freihandelsmacht des 19. Jahrhunderts ist. Und das ist etwas, was Protektionisten aller Couleur immer ablehnen. Dann kommt noch so in der politischen Arena als technischer Aspekt hinzu, dass Protektionismus in den 1880er Jahren oder die Zollfrage, das wird, was man im amerikanischen Kontext ein Partisan Issue nennt. Das heißt, die beiden großen politischen Parteien, die gleichen, die wir heute noch kennen, positionieren sich eben relativ eindeutig auf den beiden gegenüberliegenden Seiten dieser Frage. Das heißt, die Republikaner sind auch die Partei des Protektionismus relativ geschlossen. Und die Demokraten werden dann eben in den späten 1880er Jahren die Partei teilweise des Freihandels, teilweise der Zollreform. In jedem Fall ist die Forderung der Demokraten ein gesenktes oder ein niedrigeres Zollniveau. Und dieser Dualismus führt dann eben auch dazu, dass sich Protektionismus oder das Zollthema als Kampagnenthema eignet.
Wenn ich es richtig verstehe, schaust du dir in deiner Dissertation ja vielmehr die unterschiedlichen Verbände an, die sich für Protektionismus einsetzten. Einer davon, über den wir heute sprechen, ist die American Protective Tariff League. Magst du einmal erklären, wer denn das war und was deren Ziele waren?
Also die American Protective Tariff League ist einer, vielleicht der wichtigste, dieser Verbände, mit denen ich mich in meiner Dissertation beschäftige. Die Tariff League wurde 1885 in New York gegründet. Der Zweck dieser Vereinigung war eben, wie gerade schon beschrieben, die Popularisierung dieser protektionistischen Position in der amerikanischen Öffentlichkeit. Die Tariff League, das kann man, glaube ich, relativ eindeutig so sagen, ist eine Elitenorganisation gewesen. Die Mitgliedschaft bestand vor allem aus Industriellen und Unternehmern, vor allem aus dem Nordosten der Vereinigten Staaten und ganz besonders aus New York und hier auch New York City, nicht nur in New York State. Dazu kommen noch relativ viele republikanische Politiker, die in dieser Tariff League aktiv sind, die dort auch die Verbindung zu den Industriellen suchen und einige wenige Privatpersonen, die das wirklich aus ideologischer Überzeugung machen. Dazu muss man aber sagen, dass die Zugangshürden sehr, sehr hoch sind. Die Tariff League wird so ein bisschen zu der Stimme des orthodoxen Protektionismus, also die immer wieder die man könnte sagen, ultraprotektionistische Position im Diskurs verteidigt, dass eben die Zölle hoch sein sollten und auf gar keinen Fall abgesenkt werden sollten.
Du hast uns ja heute als historische Quelle ein Handbuch mitgebracht, in dem heißt es Free Trade and High Wages in America is an Impossibility. Das wurde ja von der APTL weiterverbreitet. Kannst du einmal erklären, wie denn die APTL auf diese Art und Weise versuchte, die öffentliche Meinung zu beeinflussen und auch welche Mittel ihr dafür noch zur Verfügung standen?
Ja, also das ist ein guter Punkt, den man auch nochmal betonen sollte, dass es eben wirklich um die Beeinflussung der öffentlichen Meinung geht und weniger um das, was man klassischerweise Lobbyismus nennen würde. Es gibt also die Vorstellung, dass eine Legitimationsquelle für Protektionismus eben eine populäre Zustimmung zu diesen Maßnahmen sein kann und auch sein sollte. Wenn man jetzt schaut, wie diese Beeinflussungsversuche aussehen, dann gibt es da verschiedene Bereiche, in denen die Tariff League aktiv ist. Das Wichtigste ist sicherlich, dass es eine wöchentliche Zeitschrift gibt, die über Jahrzehnte eigentlich herausgegeben wird. Die heißt American Economist. Zu diesem American Economist kommt dann aber ein ganzes System von wirklich tausenden Lokalzeitungen, die mit der Tariff League kooperieren und eben Artikel, teilweise Cartoons, teilweise Bilder, teilweise Statistiken und so weiter aus diesem American Economist abdrucken und weiterdrucken. Und so kriegt dann diese eigentlich relativ kleine Zeitschrift doch eine relativ große Reichweite. Und dazu kommen dann das hattest du gerade schon gesagt, oder beziehungsweise das habe ich heute mitgebracht, diese Flugblätter, die verteilt werden, nicht nur Flugblätter, auch Broschüren, Booklets, auch ganze Bücher, die Tariff League herausgibt. Das sind oft eben auch, wie in dem Fall, den ich mitgebracht habe, Nachdrucke von bekannten oder populären protektionistischen Reden, Manifesten, Traktaten und so weiter. Und die werden eben von der Tariff League in relativ hohen Auflagen, also bei Flugblättern reden wir wirklich über Hunderttausender Auflagen gedruckt. Und dann, und auch das ist interessant, sehr stark, heute würde man sagen, vielleicht zielgruppenorientiert verteilt. Das heißt, es gibt für verschiedene Gruppen verschiedene Flugblätter, verschiedene Formen, wie man sie anspricht. Und es gibt auch ein ganzes System von sogenannten Korrespondenten, wieder Tausende von lokal Aktiven, die nicht im ganzen Land, aber überall da, wo sie aktiv sind, auf lokaler Ebene dafür sorgen, dass die Flugblätter sozusagen in die richtigen Hände geraten, die auch Adressen sammeln, damit die Tariff League in New York, wo die Zentrale ist, die richtigen Flugblätter an die richtigen Leute schicken kann. Und dieses System ist eben relativ oder extrem effizient. Das kann man zum Beispiel daran sehen, dass in Wahlkampfzeiten, wo, das sollte man vielleicht dazu sagen, die American Protective Tariff League wie andere protektionistische Verbände voll und ganz für die Republikanische Partei arbeiten. Aber in Wahlkampfzeiten werden eben auch andere Pamphlete, die teilweise gar nicht direkt mit dem Protektionismus zu tun haben und von der Republikanischen Partei herausgegeben werden, über dieses Verteilungssystem der American Protective Tariff League verteilt, weil es so effizient ist und so gut nutzbar.
Wie stellten die APTL und andere Organisationen denn die Zölle dar? Also wie wollten sie, dass Zölle von den Menschen wahrgenommen werden?
Wenn man so die allgemeine Position dieser Tariff League, aber auch eigentlich der meisten anderen dieser Verbände beschreiben sollte, dann kann man von so einer Form von orthodoxem Protektionismus oder Ultraprotektionismus sprechen. Das heißt, die Tariff League setzt sich in der Regel dafür ein, dass das Zollsystem so wie es ist, also hochprotektionistisch, erhalten bleibt, im Zweifel noch ausgeweitet wird, aber in gar keinem Fall nach unten korrigiert wird oder auch in keiner einzigen Branche. Das heißt, die Tariff League propagiert eigentlich Zölle als so eine Art allgemeines Heilmittel. Und dazu kommt dann eben noch, dass Zölle nicht nur über dieses Argument, auch über andere Argumente als eigentlich ein essentieller Teil der amerikanischen Nationalidentität dargestellt werden. Ob das so ist, darüber kann man streiten, aber es gibt dann eben auch sehr ausführliche Verweise auf die amerikanische Geschichte, auf klassische Heroen der amerikanischen Geschichte, George Washington, Alexander Hamilton, Abraham Lincoln, denen dann eben allen, ob zu Recht oder zu Unrecht, in der Regel zu Recht auch, protektionistische Positionen zugeschrieben werden. Und so wird eben versucht, das Selbstbild der USA als wirklich im Kern protektionistische Nation darzustellen. Und das geschieht eben oft, das hatte ich auch gerade schon angedeutet, in Abgrenzung zu Großbritannien.
Also wie nahmen denn die einfachen Menschen, also auch die Arbeiter, die Informationen, die an sie herangetragen wurden, wahr? Und wie brachten sie sich denn möglicherweise auch selber in die Diskussion um Zölle ein?
Also es ist letztlich ein Quellenproblem, da eben die meisten Quellen, die wir haben, nicht nur was die Tariff League angeht, sondern die gesamte Zolldiskussion angeht, eigentlich von Eliten stammen, also von Journalisten, Politikern, eben Industriellen und so weiter und so fort. Und dafür ist eben auch die APTL dann in gewisser Weise ein gutes Beispiel. Was man machen kann, und das versuche ich auch teilweise, ist die Quellen, die man hat, gegen den Strich zu lesen, wie man das immer so nennt. Denn es gibt durchaus in diesen Zeitschriften immer wieder Abdrucke von Leserbriefen, Zuschriften, Zitaten, die dann eben Industriearbeitern, Farmern und so weiter zugeschrieben werden. Die Frage, wie repräsentativ das ist, ist sehr schwer zu beantworten. Auch die Frage, wie authentisch das ist, ob das wirklich eine Zuschrift war oder ob es eine Zuschrift war, die auch diesen Wortlaut hatte, ist sehr, sehr schwer zu beantworten. Im Zweifel würde ich mich nicht auf die Zitationstechniken dieser doch sehr polemisch gestimmten protektionistischen Aktivisten verlassen. Was man dann spezifisch mit Bezug auf die Industriearbeiterschaft noch machen kann und was ich auch versuche, ist, sich der Position der Arbeiterinnen und Arbeiter über ihre Vertretung, eben über die Gewerkschaften anzunähern. Das heißt, dass in der Regel die Gewerkschaften, die aus einer Branche kommen, die eben unter dem Schutz dieser protektionistischen Zölle steht, auch protektionistische Positionen vertreten. Das heißt im Umkehrschluss aber dann wiederum nicht, dass sie auch bereit sind, direkt mit Verbänden wie zum Beispiel der American Protective Tariff League zu kooperieren. Einige tun das, die meisten nicht. Und das Ganze muss man natürlich, um das jetzt in einem Bezug auf die Industriearbeiterschaft in einem breiteren Kontext zu stellen, im Zusammenhang mit den doch enormen Verwerfungen sehen, die es im Gilded Age, also im späten 19. Jahrhundert in den USA in Bezug auf die sich entwickelnde Industrie gegeben hat.
Du hast jetzt gerade schon mal den Wahlkampf erwähnt und dass Politiker der Republikanischen Partei von der APTL und anderen Organisationen unterstützt wurden. Welches Interesse hatten denn die Industriellen und auch die Republikaner selbst daran, für die Beibehaltung des Protektionismus zu werben?
Die Industriellen, die sich für protektionistische Positionen einsetzen, haben dabei in der Regel eben ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen im Blick. Und da geht es eigentlich darum, sich die internationale Konkurrenz vom Hals zu halten, also die internationale Konkurrenz aus dem amerikanischen Markt auszuschließen. Und das ist eben gerade in den USA im späten 19. Jahrhundert ein doch relativ lange, noch sehr erfolgsversprechendes Modell, weil eben der amerikanische Markt, der Home Market, der immer wieder beschworen wird in der protektionistischen Agitation, eben sehr groß ist, sehr lange expandiert. Es gibt eine große Binnennachfrage, was dazu führt, dass viele amerikanische erzeugende Industrien eigentlich gar nicht so stark Exportinteressen im Blick haben und deswegen auch gar nicht darauf angewiesen sind, dass ihnen in anderen Ländern die Märkte offen stehen. Die Republikanische Partei als zweiter großer Träger vertritt einerseits einfach die Interessen dieser Industriellen, also die Republikanische Partei ist seit ihrer Entstehung zur Mitte des 19. Jahrhunderts die Partei der Industrialisierung. Gleichzeitig beginnt die Republikanische Partei aber auch Protektionismus und das Zollthema eben als Wahlkampfthema zu nutzen, weil diese Maßnahmen doch eine gewisse Popularität, zumindest im Kerngebiet der Republikanischen Partei, nämlich im industrialisierten Nordosten, haben. Und was auch interessant ist, die Republikanische Partei, die eben in dieser Zeit die meiste Zeit die Regierung stellt, beginnt auch die enormen Einnahmen, die der Protektionismus ja hervorruft oder einbringt, für die Finanzierung anderer Wahlkampfversprechen und für die Anbindung anderer Wählergruppen an diese Partei und ihre Wählerkoalition zu nutzen.
Zusammengefasst heißt es also, dass die Debatten um Protektionismus und Freihandel sowohl im Kontext des Nationalismus, der Industrialisierung und des Zwei-Parteien-Systems zu betrachten sind, aber auch mit Blick auf die in dieser Hinsicht teils ähnlichen, teils aber auch sehr unterschiedlichen Interessen von Arbeiterschaft und Industriellen. Nun würde ich zum Schluss unserer Folge natürlich noch gerne wissen, wie es denn mit dem Protektionismus in den USA zu Ende ging. Und auch, warum die von dir beschriebene Phase der protektionistischen Agitation für uns auch heute noch interessant ist.
Der Protektionismus ist eben sehr, sehr langlebig in den Vereinigten Staaten und endet eigentlich erst in den 1930er Jahren, in der Zeit des New Deal, wo die Regierung Roosevelts Reformen einleitet und dann eben eine schrittweise Abkehr vom hergebrachten Protektionismus bewirkt, die sich dann bis in die Nachkriegszeit zieht und auch in multilateral verhandelten Verträgen gefestigt wird. Da gibt es Formate wie das General Agreement on Tariffs and Trade, die sogenannte GATT. Das ist die Vorgängerorganisation der WTO, die wir heute noch kennen, die eben dafür sorgen, dass sich eigentlich international ein System sehr niedriger Zölle, zumindest in der westlichen Welt, durchsetzt. Dem geht dann in den 1930er Jahren natürlich die Enttäuschungserfahrung, könnte man sagen, der Great Depression in den USA voraus. Wenn man sich jetzt anschaut, was wir heute daraus lernen können, vielleicht auch mit Blick auf die heutigen Vereinigten Staaten, dann würde ich sagen, dass wir in dieser Agitation der protektionistischen Verbände, aber auch in der protektionistischen Ideologie, die sie eben vertreten, doch viele Versatzstücke finden können, die uns heute in veränderter Form natürlich wieder begegnen. Also wir können die langen Linien in der protektionistischen Geschichte der USA im späten 19. Jahrhundert wiederfinden, die uns eben heute in beispielsweise natürlich bei Donald Trump, America First Politik und auch in verschiedenen Maßnahmen in der Handelspolitik und in Zollkriegen, die dort entweder angefangen oder angedroht werden, da können wir diese ideologischen Versatzstücke wiederfinden. Und auch, und weil wir ja gerade heute darüber geredet haben, diese Verbindung von amerikanischer Industriearbeiterschaft, die eben vor ausländischer Konkurrenz mittels protektionistischer Maßnahmen geschützt werden müsse. Also auch dieser Topos ist in den USA sehr stark verbreitet und hat eben auch eine längere Geschichte und kommt heute aber in der ganzen Breite des politischen Spektrums in den USA vor. Also nicht nur bei Donald Trump und seinen Anhängerinnen und Anhängern, sondern das findet man beispielsweise auch auf der linken Seite des amerikanischen politischen Spektrums, beispielsweise bei Bernie Sanders oder Liz Warren.
Ja, vielen Dank, Fritz, für die spannenden Einblicke zu den Agitationsverbänden und generell zum amerikanischen Protektionismus. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute hier warst.
Sehr gerne, ich hatte großen Spaß.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es schon wieder mit Cleo. Schaltet gerne auch im nächsten Monat wieder ein, um in ein anderes spannendes Thema einzutauchen.